Ich habe hier meine PowerPoint mitgebracht. Die PowerPoint funktioniert nämlich ohne Strom, was manchmal sehr hilfreich ist. Ich kenne Beten seit meiner Kindheit. Ich bin aufgewachsen in einem Elternhaus, wo ich den christlichen Glauben und auch christliche Gruppen kennenlernte. Und Beten war für mich im Tagesablauf normal. Ich stamme gar nicht so weit von hier, gebürtig aus Manderbach, Dillenburg. Ist ja auch so eine fromme Ecke. Das heißt, vor Mahlzeiten war mir bekannt zu beten, vor dem Einschlafen. Und ich erinnere mich so ein bisschen daran, dass es eher auch so ritualisierte Gebete waren. Und ich betete auch in kindlicher Weise. Und ich hatte zwei Lieblingsgebete zu der damaligen Zeit. Vielleicht kennt ihr das. Ich bin klein, mein Herz Unterschiede im Beten. Die einen erzählen Gott seine Heilsgeschichte. Das ist ja auch okay, kann man ja machen. Ja? Die anderen reden mit Gott, als ob sie mit einem Freund telefonieren. Wieder andere stottern sich ein paar Sätze zurecht. Andere reden Lieblingsgedichte und Liebesgedichte zu ihm. Wieder andere finden kein Ende und andere sind eher so faktenorientiert. Ich gehöre zu den Letzten. Ich bin eher so faktenorientiert. Während ich bei meiner Frau immer Angst habe, dass das Essen kalt wird, ja, bin ich immer schneller fertig. Und Gott sagt, was mich bewegt, was dran ist, fertig. Ich war nie der große Beter. Manchmal hatte ich auch Probleme zu beten, weil mir einfach nichts mehr eingefallen ist. Was soll ich denn jetzt noch Gott sagen? Und ich staunte über die Ausdauer anderer, wenn sie mit Gott sprachen. Und dann steht im EC-Bekenntnis auch noch, ich will treu, oder in der alten Version, ich will täglich die Bibel lesen und beten. Beten als Pflicht oder Vertragserfüllung. Wer gibt denn den Maßstab vor? Oder vielleicht ist das auch der falsche Ansatz zu fragen, wenn wir von Paulus Ermutigung ohne Pause zu beten lesen. Paulus schreibt nämlich, dass er erhalten ist. Die Leute hatten damals ja nur Papier, was irgendwie nur ein paar Jahre gehalten hat. Die haben da ja nicht so digitale Sachen gehabt. Und deswegen ist uns der erste Thessalonicher Brief erhalten geblieben. Dort ermutigt er die Christen, wortwörtlich so oft wie möglich zu beten. So oft wie möglich zu beten, weil das der Wille Gottes in Jesus Christus an sie sei. Paulus schreibt den Christen konkret auf, wie sie ihr Leben als Christen im Alltag gestalten sollen. Seine Aufforderung steht eben in diesem Briefabschnitt, der sich genau um diese Thematik dreht. Leben als Christ im Alltag. Das sind meistens die Themen, zu denen ich am häufigsten in Jugendkreisen eingeladen werde. Der Alltag. Wie lebe ich denn jetzt eigentlich als Christ im Alltag? Was heißt das denn eigentlich? Was muss ich denn tun? Ja, so oft wie möglich beten. Dankeschön. Es sind aber weniger Empfehlungen für einen besonderen Lebensstil, den er hier aufführt, sondern wirklich eine konkrete Aufforderung, so zu handeln und diese Dinge ernst zu nehmen, weil, und das ist der Schlüssel zum Verständnis von diesem Abschnitt, weil die Rückkehr von Jesus bald und plötzlich kommt. Jesus kommt bald und plötzlich. Deswegen betet so oft wie möglich. Jesus kommt. Wieder. Die Christen in der ersten oder die Christen der ersten Generation lebten genau in dieser täglichen Erwartung, dass Jesus plötzlich und wahrhaftig noch zu ihren Lebzeiten wiederkommt. Wie ist eigentlich diese Erwartung für uns heute, so 2000 Jahre später? Ist sie noch so allgegenwärtig, dass Jesus in jedem Moment wiederkommen könnte? Glaubt ihr, dass Jesus zu eurer Lebzeit wiederkommt? Wie sieht euer Leben deswegen aus? Und lenkt diese Gewissheit euren Alltag, dass Jesus jeden Moment wiederkommen könnte? Er hat es ja versprochen. Bisher hat er es noch nicht eingelöst. Die Gründe sind unterschiedlich, kann man vielleicht drüber diskutieren. Luther hat ja auch geglaubt vor 500 Jahren, Jesus kommt zu seiner Zeit wieder. Und jetzt sind 500 Jahre später. Aber mit diesem Hintergrund, dass Jesus jeden Moment wiederkommen könnte. Und mit diesem Hintergrund lassen sich auch alle Ermahnungen und Aufforderungen besser verstehen. Ich fasse das mal zusammen, was Paulus in diesem letzten Abschnitt schreibt, mal zusammen in meinen Worten. Er schreibt, lebt ernstlich, wie Jesus es uns gesagt hat. Passt aufeinander auf. Erzählt anderen davon und bleibt in Kontakt mit Gott. Denn Jesus kommt bald wieder und dann ist die Zeit, wie wir sie kennen, vorbei. Dann ist entscheidend, wie du dein Leben gelebt hast, wo du dann die Ewigkeit verbringst. Deswegen betet ohne Unterlass. Bleibt ohne Unterbrechung mit Gott in Kontakt. Lasst ihn niemals abbrechen, diesen Kontakt. So will Gott, dass ihr lebt, weil nämlich Jesus wiederkommt. Betet unaufhörlich oder betet ohne Unterlass. Letztendlich ist es egal, wie man das jetzt auf Deutsch sagt. Betet, oh, das ist quietsch, ne? Unaufhörlich. Ich mache die Techniker arbeitslos, ja. Betet unaufhörlich. Und zwei Gleichnisse von Jesus selbst verdeutlichen, was unaufhörlich meint. Die Frage ist ja, was meint er jetzt nun, dieser Paulus, mit unaufhörlich? Irgendetwas muss er ja im Kopf gehabt haben, was er darunter versteht. Und vielleicht hat Paulus auch diese beiden Gleichnisse vor Augen, als er der Gemeinde diese Aufforderung gibt, wie sie beten sollen. Und vielleicht kannten die Christen in Thessalonik diese beiden Gleichnisse auch durch die Predigten und wussten, wie Paulus diese Aufforderung zu einem unaufhörlichen Gebet meint, weil sie stehen nämlich im Lukas-Evangelium, der Mitarbeiter, der ja mit Paulus unterwegs war, der das aufgeschrieben hat. Es sind zwei Gleichnisse aus dem Lukas-Evangelium. Das eine Gleichnis ist das von dem bittenden Freund aus Kapitel 11 und das andere Gleichnis ist von der bittenden Witwe aus Kapitel 18. Das Gleichnis vom bittenden Freund erzählt von einem Mann, der um Mitternacht zu seinem Freund kommt und an der Tür klopft und ihn um 3 Brote bittet. Dieser Mann geht davon aus, dass sein Freund aufsteht und ihm die Tür aufmacht. Was aber mit Aufwand und Lärm bei den Häusern von damals verbunden wäre oder verbunden war, wenn der Freund das wirklich so gemacht hat, was er gemacht hat, dann hätte er die halbe Nachbarschaft wach gemacht. Es war nicht so ein leises Ding-Dong-Klingeln, wo nur der eine, der da oben schläft, das hört. Denn sonst, wenn jemand so an die Türen klopft und dann auch noch die Türen entriegelt und aufmacht, dann hat die ganze Nachbarschaft was davon. Und er ging davon aus, dass er dieses Brot bekommt oder diese 3 Brote bekommt. Wenn der Freund nicht um seines Freundes willen aufmacht, dann wohl wegen der unverschämten Zuversicht und Beharrlichkeit. So nach dem Motto, dann ist er endlich ruhig, ja, und das Dorf kann weiter schlafen, ja, oder aber er ist mein Freund, deswegen möchte ich gerne, dass er satt wird. Und so unverschämt und zuversichtlich und so beharrlich sollen wir unsere Bitten und Gebete vor Gott bringen, denn sie führen zum Ziel. Mit unverschämter Zuversicht und Beharrlichkeit. Also ganz egal, ob die halbe Nachbarschaft wach wird. Egal, was die anderen denken. Ja? Mit so einer unverschämten Zuversicht und so beharrlich sollen wir unsere Bitten und Gebete vor Gott bringen. Ich schreibe mal Zuversicht und Beharrlichkeit auf. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal abends spät so jemanden aus dem Bett geklopft habt, mit, sag ich mal, auf die Gefahr hinlaufen, dass auch das halbe Haus oder die halbe Nachbarschaft wach wird. Aber in diesem Stil müsst ihr euch das vorstellen, was dieses Gleichnis ausdrücken will. Dem Freund war es egal, was die anderen denken. Dem Freund war es egal, ob jetzt alle wach werden, auch wenn es Mitternacht ist. Der Freund soll ja wach werden, weil der soll ihm ja 3 Brote geben. Aber was die anderen sagen, das ist mir egal. Aber wir sind ja manchmal zu deutsch. Ne? Wir denken ganz, ich komme vom Dorf, da ist es ja noch mal viel mehr. Was sollen die anderen nur denken? Also das war eines der meistgebrauchten Begriffe von meinen Großeltern. Was sollen die anderen denn denken? Was soll die Nachbarschaft denn denken? Ja, was sollen sie denn denken? Vielleicht kennt ihr diese Sache. Was sollen die anderen denn jetzt denken, wenn ich so unaufhörlich mit dieser einen Sache ständig zu Gott komme? Was soll Gott denn denken? Was soll Gott denn denken? Was denkst du denn, was Gott denken soll? Das zweite Gleichnis ist das von der bittenden Witwe. Es hat eine ähnliche Zielrichtung. Es erzählt von einer bedrängten Witwe, was im damaligen Kontext der Inbegriff von Hilflosigkeit war. Und sie geht zu einem korrupten Richter, um ihn zu bitten, dass er ihr Recht schaffe. Der Richter erfüllt der Witwe ihre Bitte, weil sie nicht nachlässt und ihn schon damit nervt. Damit liegt der Vergleich nicht bei dem Richter, dass Gott so ist und uns auf uns genervt reagiert und dann wirklich, ja komm, jetzt hast du schon, jetzt nervst du mich, jetzt gebe ich dir deinen Willen. Das ist nicht der Vergleich, der hier drauf liegt, dass Gott genervt ist, weil wir so häufig an ihm dran sind, sondern der Fokus liegt auf dem Vertrauen der Witwe, das ihr unablässiges Drängen zum Ziel führt. Und mit einem solchen unnachgiebigen Vertrauen, dass Gott für uns handelt, sollen wir immer wieder zu uns kommen. Unnachgiebiges Vertrauen, dass Gott so mit uns handelt. Unnachgiebiges Vertrauen. Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Unverschämt und zuversichtlich, drängend und nicht nachlassend mit Gott reden. Das klingt zuerst so, als ob Gott uns ignoriert oder nicht hört oder abwartet, bis wir ihm es richtig vorgetragen haben und dann reagiert. Aber ich glaube, das ist ein falsches Gottesbild. So ist nicht Gott und so stehen wir nicht zu ihm. Wir müssen uns daran erinnern, dass Gott den Menschen als ein Gegenüber schuf, das in seiner Schöpfung ihn repräsentiert und gleichzeitig auch sein Gesprächspartner ist. Der Mensch ist das einzige Wesen, das auf Gottes Handeln antworten kann, auf ihn reagiert. Der Mensch ist ansprechbar und sprachfähig. Das sind Tiere nicht. So sind sie nicht geschaffen worden. Tiere machen Lobpreis einfach so. Der Mensch ist der Einzige, der ansprechbar und sprachfähig ist auf Gott. Gott schuf uns als sein Gesprächspartner. Und im Vaterunser unterstreicht Jesus genau diesen Aspekt nochmal. Das Vaterunser ist diesen beiden Gleichnissen vorgeschaltet. Interessant, oder? Erst kommt das Vaterunser, so sollt ihr beten und mit dieser Haltung sollt ihr beten. Zuversichtlich und beharrlich und unnachgiebig im Vertrauen. Und beschreibt so die Einstellung, wie wir mit Gott reden, als Gesprächspartner. Wir reden mit ihm als Kinder. Wir reden mit ihm als Kinder. Die alles von ihrem Vater erwarten und sich sicher sind, dass Papa alles kann. Im Originaltext heißt es ja Abba, Papa, Papa, mein Papa im Himmel. Wir reden mit ihm als Geschöpf, das abhängig ist von Gott, dem Schöpfer. Er versorgt, er schützt, er hilft, er gibt, was ich brauche. Wir reden mit ihm in voller Erwartung, dass das Beste noch kommt. Wir reden mit ihm in Vertrauen, dass er mein Leben hält und Perspektive gibt. Wir reden mit ihm in der Gewissheit, dass Gott immer für mich ist und immer auf mich wartet. Wir sind Gottes Kinder, die wie Kinder mit ihrem Vater reden und ihm antworten, unablässig bitten, bedrängen und ihm erzählen, was sie gerade bewegt. Ich habe ja gesagt, ich habe 2 Kinder, 3 und 6 Jahre alt. Wenn die was wollen, können die sehr hartnäckig sein. Vielleicht verlernen wir das als Erwachsene später in Bezug auf Gott, hartnäckig sein. Also wenn meine Kinder um 6:30 wach sind, dann sind die wach. Ja, dann wollen die, dass Papa aufsteht. Dann sagen die auch, komm, mach doch Frühstück. Super Idee. Papa will eigentlich noch schlafen. Ja? Und was macht Papa? Steht auf. Weil die hartnäckig sind. Die haben die besseren Argumente, weil ich sie liebe. So einfach ist das. Ja? Oder wenn sie wirklich Hunger haben, wenn sie was wollen, wenn sie was zeigen, was ihnen ach so wichtig ist, aber ich bin gerade beschäftigt. Natürlich bin ich dann genervt, aber was mache ich? Ich gebe nach. Warum? Weil ich sie liebe. Unablässig im Vertrauen darauf, dass Gott es nicht nur interessiert, sondern ihn bewegt, was uns bewegt. Er alles tut, damit es uns gut gehen wird. So wie Kinder. Was machen Eltern? Sie wollen, dass es ihren Kindern gut geht. Das ist eigentlich das größte Erziehungsziel, was man haben kann. Dass es den Kindern gut geht. Unablässig beten ist also weniger eine Methode, was ich wann bete, sondern eine Herzenseinstellung, wie ich mit Gott rede und mit ihm im Gespräch bin. Es ist eine Herzenseinstellung, wie ich mit Gott rede und mit ihm im Gespräch bin. Es geht um die Beziehungsgestaltung mit Gott im Alltag, die Paulus hervorhebt. Da geht es nicht um Pflichterfüllung oder die richtigen Formeln, sondern darum, authentisch mit Gott leben und mit ihm im Gespräch bleiben und dieses Gespräch nicht abbrechen zu lassen. Heißt das jetzt, dass vorformulierte Gebete falsch sind? Nein, das heißt es nicht. Heißt das jetzt, dass ich nicht mehr zu bestimmten Tageszeiten beten darf? Das heißt es auch nicht. Heißt das jetzt, dass die Beziehung abbricht, wenn ich vergessen habe zu beten? Das heißt es auch nicht. Heißt das jetzt, ich muss zu jeder Zeit mit Gott reden? Wann soll ich denn dann arbeiten oder mit anderen Menschen reden? Das heißt es auch nicht. Selbst Paulus war ja neben seinem Dienst als Verkündiger, Gemeindegründer und Missionar noch ganz bodenständiger Zeltmacher. Sein Tag hatte wahrscheinlich 48 Stunden, damit er das alles irgendwie unterkriegt. Gut, er hatte kein Facebook und Internet, wahrscheinlich hatte er mehr Zeit. Also er war neben Verkündiger, Gemeindegründer, Missionar noch Zeltmacher, hatte also einen ganz normalen sozialversicherungspflichtigen Job. Und er musste arbeiten und tägliches tun, sogar schlafen, essen, Toilette gehen. Aber ich glaube, Paulus hat trotzdem diese Aufforderung nach unablässigem Beten umgesetzt, weil er seine Herzenseinstellung richtig war. Leben und reden mit Gott wie ein Kind mit seinem Vater. Es geht um die Aufforderung, unablässig zu beten, darum, im Alltag mit Gott im Gespräch zu bleiben. Im Alltag so Raum für Gottes Begegnungen zu schaffen und danach zu leben. Und was kann uns jetzt nun dabei helfen? Interessant ist, dass alle Tipps für eine gelingende Freundschaft oder Partnerschaft auch hier hilfreich sind. Es hilft das, was in der Beziehung zu Gott gut tut. Rituale können helfen, dass wir zu bestimmten Tageszeiten uns Zeit nehmen, mit Gott zu reden und ihm das erzählen, was uns bewegt, was wir gerade machen oder was wir planen. Und manchmal helfen dabei auch vorformulierte Worte, die uns den Einstieg ins Gespräch helfen. Oder eben das alles aussagen, was wir gerade fühlen, ohne dass wir uns vorher Gedanken machen müssen, was wir sagen sollen. Rituale helfen, den Kontakt nicht abreißen zu lassen. Vielleicht habt ihr auch so eine Oma oder einen Sohn oder einen Enkel, wo ihr immer sagt, einmal die Woche rufst du mich an. Es sind doch Rituale, die helfen, dass die Beziehung nicht abbricht. Was auch helfen kann, ist im Jetzt sein. Nicht an das Vorher oder an das Nachher denken. Das fällt mir besonders schwer. Das, was ich gerade tue, das tue ich. Nicht allein, sondern im Bewusstsein, dass Gott bei mir ist, weil er es mir zugesagt hat. Und wenn ich nichts zu tun habe, dann kann ich trotzdem im Jetzt in der Nähe Gottes sein, ohne was zu tun oder ohne was zu sagen. Wie ein Kind, das einfach auf dem Arm vom Vater liegt und genießt. Das ist ja auch Gebet. Beten heißt ja nicht dauernd reden. Beten heißt einfach sein. Denken ist auch vielleicht eine Hilfe. Denken als Gespräch. Ist euch schon mal aufgefallen, was wir uns alles selbst erzählen? Weil wir ständig am Denken sind? Wir schimpfen ja ständig mit dem anderen in Gedanken. Also ich mache das auf meinen Reisediensten auf der Autobahn. Mit dem, der ständig auf Mittelstreifen fährt und nicht einsieht, nach rechts zu fahren. Ja, da denke ich ganz viel und rede mit ihm. Ja, oder auch bei anderen, wenn sich jemand im Supermarkt vor die Kasse drängelt. Ja, was denke ich da nicht alles? Ja, oder auch sonst, wenn mir langweilig ist, was denke ich alles? Was erzähle ich mir alles? Überleg doch mal, ob dieses Denken auch eine Art Selbstgespräch ist, aber dieses Denken auch eine Form von Gespräch mit Gott werden kann. Und plötzlich verändern sich die Gedanken, die ich mir selbst so vorspreche. Wenn ich mir bewusst mache, dass Gott uns auch dabei zuhört. Das muss ich mir immer auf der Autobahn sagen. Gott hört mir jetzt auch gerade zu. Und vielleicht auch dann antwortet. Vielleicht kennt ihr ja so solche Situationen, wo er denkt und plötzlich kommt ein ganz komischer Gedanke, wo er sagt, Mensch, das ist eigentlich die Lösung. Vielleicht ist das ja eine Antwort gewesen, was ihr euch vorher gedacht habt oder was ihr mit Gott in Gedanken gesprochen habt. Vielleicht kann uns das helfen, beim Kartoffelschälen an der Supermarktkasse mit Gott zu reden, um mit ihm in Kontakt zu bleiben. Und es kann uns vielleicht auch helfen, unsere Gedanken nicht nur zu sortieren, sondern auch zu kontrollieren, weil alles das, was wir denken, wir quasi Gott erzählen. Es gibt auch das alle 7 Minuten beten. Die Uhr stellen, dass ihr euch alle 7 Minuten weckt und ihr ein kurzes Gebet sprecht. Das ist bei Mönchen oder, sag ich mal, in orthodoxeren Glaubensgemeinschaften angesagter. Ja? Also ein Handywecker stellen, piept alle 7 Minuten und dann sprecht ihr ein kurzes Gebet. Und das kürzeste Gebet oder das kürzeste Bekenntnis, was die Christenheit hat, ist ja Herr Jesus Christus oder mein Herr Jesus Christus, Herr meines Lebens. Das kurz zu beten. Das soll ja nicht als Sport verstanden werden, sondern als Hilfe oder Intensivierung, Gott im Alltag präsent zu halten. Vielleicht sollte man das nachts ausstellen, weil alle 7 Minuten geweckt werden, ist man am nächsten Morgen nur wirklich nicht frisch. Aber versteht es nicht als Sport, sondern als eine Möglichkeit, hey, wie kann ich Gott denn im Alltag präsent halten und tatsächlich ohne Unterlass oder unaufhörlich zu beten. Das letzte Beispiel hat mir Hans-Peter Reuer erzählt, als ich mal eine Veranstaltung mit ihm gemacht habe, als er noch lebte. Er hat immer Jesus zum Kaffee eingeladen, im wortwörtlichen Sinne. Und diese Form des Gebets und des Zeitverbringens fand ich interessant. Er lud Jesus einmal in der Woche zum Kaffee ein, dort, wo ihn niemand kannte, also wo Hans-Peter Reuer niemand kannte. Ich weiß nicht, welches Kaffee das auf der Welt gewesen sein soll. Aber einen Ort zu haben, wo dich niemand kennt, wo dich niemand trifft, wo er gewiss war, dass er diese Zeit allein mit Jesus verbringt, hat sich an den Tisch gesetzt, 2 Kaffee bestellt, einen für sich, einen für Jesus. Und dann hatte er Zeit zu erzählen oder zu beten. Er hat Kaffee getrunken und weil Jesus keinen Kaffee trinkt, ja, kannte er damals noch nicht, hat er den 2. Kaffee auch getrunken. Und wenn das Kaffeetrinken zu Ende war, war das eben sein Höhepunkt und er hat sich mit Jesus getroffen und Kaffee getrunken. Lasst uns doch einfach kreativ sein, das zu tun, was der Beziehung im Alltag hilft, lebendig zu sein, besonders in der Beziehung zu Gott, das tut gut und das hilft. Zuletzt will ich nochmal mit Worten von Paulus schließen, in dem Wortlaut, wie ich es für mich wiedergeben würde aus dem Thessalonicher Brief. Lasst den Kontakt zu Gott nicht abreißen im Alltag, denn dieser Kontakt ist für euch wichtig. Seid euch bewusst, dass Jesus bald wiederkommt und der Kontakt zu ihm für euch lebenswichtig ist. Dann nämlich ist es entscheidend, wie ihr im Alltag das umgesetzt habt, was Gott von euch will. Amen.
Betet ohne Unterlass. Wir singen gemeinsam mit unserem Musikteam das Abschlusslied zum Gottesdienst und wollen dabei die Kollekte einsammeln. Die Kollekte ist bestimmt für die Kinder- und Jugendarbeit vom EC Hessen-Nassau, heute direkt und persönlich verkörpert durch den Daniel Hoffmann. Vielen Dank. Und die Kollekte vom vergangenen Sonntag für Visio M hat 285 € erbracht. Vielen Dank dafür.